Es gibt so Formulierungen, da könnte ich direkt an die Decke gehen. Man lernt sie in Schulungen und achtsamen Büchern. Über Gesprächsführung und deeskalierende Kommunikation. Ich gebe dir ein Beispiel. Als meine Schwiegermutter an Krebs erkrankte, sagte ich meinem Vorgesetzten Bescheid. Das ist viele, viele Jahre her. Ich erklärte, dass sie in Kalifornien lebt und dass wir kurzfristig dahin müssen, wenn ihre Erkrankung sich dem Ende zuneigt. Nach Kalifornien fährt man aber dann auch nicht ein Wochenende, sondern schon mindestens eine Woche. Oder eben so lange es nötig ist. Fand ich nachvollziehbar. An einem Abend war es soweit. Die Nachricht kam, wir sollten uns schnell auf den Weg machen. Ich rief also meinen Vorgesetzten an. Ich sagte, es sei soweit und ich müsste kurzfristig weg. Er antwortete, ich hätte neulich ja schon mal einen Termin abgesagt und jetzt diese Reise. Also ich soll mir wirklich mal überlegen, wo meine Prioritäten liegen. Ich sagte, ich kann das Gespräch an dieser Stelle nicht mit Ihnen weiterführen, ich lege jetzt auf. Ich wollte sagen, meine Prioritäten sind klar und sie sind nicht auf der Liste. Habe ich aber nicht, war auch gut so. Als ich wiederkam, war das Verhältnis unterkühlt. Wir hatten unser Jahresgespräch und er schlug die Mappe vor sich auf und sagte, also, wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrer Tätigkeit? Das ist so ein Fragebogen, den er jetzt gemeinsam ausfüllen wollte, ein Gesprächsleitfaden. Ich machte die Mappe vor mir zu und sagte, wir müssen erst besprechen, was passiert ist, weil wenn wir das so stehen lassen, dann muss ich die Stelle wechseln, weil wir so unterschiedliche Wertevorstellungen haben, dass das hier nicht gut gehen wird. Dann können wir nicht zusammenarbeiten. Er sagte dann, also, ich empfinde Ihr Verhalten gerade als mindestens schwierig und ich bin deswegen irritiert. Und da war sie nun. Die Formulierung, die mich sofort auf 190 gehen ließ. Was soll das denn heißen? Ich empfinde es als mindestens schwierig. Und warum mindestens? Ich bin irritiert? Irritiert heißt auf Deutsch verwirrt. Das heißt nicht, ich bin verärgert. Das ist die englische Bedeutung. So wie man nicht sagt, ich bin fein. Aber man meint, mir geht's gut. Atmen. Ich habe mich dann entschlossen, meine Wut gegen Mut zu tauschen. Und sagte, ich habe das deutlich gemerkt, dass Sie sich geärgert haben. Mein Problem ist aber dieses, wenn ein Bediensteter Sie anruft und sagt, er fährt zu einem sterbenden Angehörigen, dann ist es in keinem Szenario der Zeitpunkt, ihm zu sagen, er habe seine Prioritäten nicht sortiert. Jetzt, in diesem Dienstgespräch, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Dann war Stille. Und ich war relativ sicher, ich dürfte jetzt meine Sachen packen. Aber es geschah was ganz anderes. Mein Gegenüber nickte und sagte, ich kann das gut hören und würde in Zukunft darauf achten, das anders zu kommunizieren. Triggert mich immer noch, aber gut genug. Take your win. Ich kann das gut hören. Wer sagt das denn? Physikalisch jetzt oder was? Man muss sich aber darüber nicht weiter echauffieren. Er lenkte ja ein. Er trat einen Schritt zurück, gestand mir meine Kritik zu und sagte quasi, das stimmt, das war so nicht okay. Und das, finde ich, braucht viel Rückgrat. Ich fand die Reaktion so gut und den Rest meiner Zeit kamen wir super zurecht, weil wir miteinander von da an offen kommunizierten. Jeder wusste, wo der andere steht und dass wir uns sagen würden, wenn wir unzufrieden sind. Das war eine super Erfahrung. Und ihr habt es eben gehört, ich habe gesagt, das triggert mich. Das sagen viele Leute öfter. Ein Trigger, ein Auslöser. Umgangssprachlich ist das so. In der Psychologie ist das komplexer. Ein Trigger ist etwas, das eine alte Verletzung reaktiviert. Du hattest ein traumatisches Erlebnis an einem Bahnhof zum Beispiel, weil jemand dort vor den Zug gesprungen ist. Das verfolgt dich dann lange und hat sich richtig eingebrannt. Und wenn du jetzt wieder am Bahnhof stehst und jemand schreit aus irgendeinem Grund, kommt dieses Gefühl von Panik wieder hoch. Heiß und kalt im Nacken. Bitzelt. Raubt dir die Luft. Du fühlst dich wieder so wie in diesem Moment. Das ist ein Trigger. Dazu kann ich euch aber nicht wirklich viel mehr qualifiziert sagen. Das gehört in die Hände von Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Und man kann da viel tun. Ich will aber gerne mit euch über die Orte sprechen, an denen diese Dinge andocken. da wo sie auch bleiben und immer wieder hochblubbern. Weniger dramatisch als echte Traumata sind unsere wunden Punkte. Sensible Stellen, Fettnäpfchen, Sperrgebiete. Und wenn da jemand zu nah dran kommt, dann gehen die Minen sofort hoch. Kann dein Alter sein, das Gewicht, dein Wert, deine Intelligenz oder vielleicht das Thema Familie. Das sind oft Dinge und Konstellationen, die einem dann immer wieder begegnen, scheinbar zufällig. Und du sagst dann schon, ja, war ja klar, dass das wieder so läuft, passiert mir original jedes Mal. Bei mir waren das lange, lange Zeit solche Kollisionen mit Männern in Machtpositionen, die so 20, 30 Jahre älter waren als ich. Die einen fanden meine direkte Art beeindruckend und die anderen wollten sofort den Schleudersitzknopf drücken. Und ich dachte x-mal, ich kotze, weil mir das gefühlt ständig wieder passierte. Und dann war ich wütend und führte Konfliktgespräche in meinem Kopf Tag ein, Tag aus. Und am Ende war ich gefühlt immer das Opfer meiner Umstände, bla bla. Kennst du das Gefühl, dass dir Muster immer wieder passieren? Immer Streit mit Kollegen. Immer wirst du gefühlt ausgenutzt. Immer suchst du dir die gleichen Partner aus und es detoniert, wie es immer detoniert. In vielen Fällen, nicht allen, ist das kein Zufall. Wir reinszenieren Konflikte und Strukturen, die wir nicht lösen können. Wenn ihr das Wort jetzt nicht sagt, das ist wie dieser Trend zum Reboot heute. Wenn die Fantastischen Vier die ersten 12 Mal nicht erfolgreich waren, dann lass uns einen 13. machen. Wir reinszenieren diese Konflikte so lange mit neuen Darstellern, bis wir sie lösen konnten. Sind das, was wir umgangssprachlich mit Trigger meinen, also wirklich einfach wunde Punkte? Überempfindlichkeiten? Oder sind es Wunderpunkte? Sind es Orte, an denen das Potenzial für Heilung schläft? Das ruht da, wie ein Samen in der kalten Erde, der nur auf den Frühling wartet, auf Regen, auf Sonne, darauf die harten Schutzschichten zu öffnen und sich endlich zu entfalten. Wunder geschehen nicht nur in Tälern. Denkt man oft, stimmt aber gar nicht. Ich glaube, wir sehen sie einfach besser im Dunkeln, so wie Glühwürmchen. Aber du musst sie lassen. Du darfst den Boden nicht pflastern und ausbetonieren, damit da bloß niemand wieder was kaputt macht. Und es ist so schwer. Aber wenn du dein Herz abschließt und den Schlüssel wegschmeißt wegen den letzten 3 Mietnomaden, die da Halligalli gemacht haben, dann sitzt du vor der Hütte auf der Fußmatte. Und da gehörst du nicht hin. Wie wird mein Wunderpunkt aber nun zum Wunderpunkt? Ich glaube, es braucht Mut. Mut, ihn als solchen zu erkennen. Mut, dir selbst eine andere Geschichte zu erzählen. Eine, in der du nicht das Opfer und alle anderen die Täter sind. Eine, in der du nicht hilflos auf den Wellen der Umstände umhergeschleudert wirst. Gott hält dich da nicht in der Zeitschleife, wie im Film Untäglich grüßt das Murmeltier, wo sich der Tag immer und immer wieder wiederholt. Es ist der Treppensims. Aber du musst den Mut finden, den Türgriff zu drehen und einzutreten. Elia sagt dir wie. Elia war ein Prophet. Ich liebe Elia, weil er immer 80 Rückfragen stellt. Ich glaube, ich wäre auch so. Und dann rollen 20 Engel die Augen und machen laut, oh, mach es doch einfach. Elia soll zum König Ahab gehen und ihm sagen, dass sein Verhalten eine Katastrophe ist. Was kann da schiefgehen? Wer würde da Nein sagen? Ach ja, Elia. Elia hat berechtigte Rückfragen und Sicherheitsbedenken seiner Person betreffend. Ich möchte sagen, er ist vermutlich irritiert und findet diesen Auftrag mindestens schwierig. Sorry, musste sein. Gott sagt, was er sagt. Entspann dich, Elia, ich passe auf dich auf, wird alles gut. Dann sagt er noch irgendwas über Raben, aber Elia ist im Kopf schon wieder auf dem Panikzug und winkt aus dem Fenster. Trotzdem kratzt er zusammen, was an Mut da ist und geht zum König. Er richtet ihm aus, dass er aufhören soll, komische andere Götter anzubeten und seinen Kramer auf die Kette bekommen. Und weil Gott das nicht gut findet, wie das bisher hier läuft, wird es jetzt erstmal ein Jahr lang nicht regnen. So, pädagogisch sauber interveniert. Der König droht Elia und jagt ihn davon. Wo soll er jetzt hin? Sicher ist er nirgendwo mehr. Also versteckt er sich weiter weg in der Nähe eines Flusses. Da ist er sicher, kann was trinken, nur das mit dem Essen ist ein Problem. Er isst seinen Proviant auf, trinkt Wasser und schläft sicher. Und jetzt kommt der Mutmoment. Er geht nicht weg. Er bleibt da. Und er vertraut Gott, dass er es hält, wenn er sagt, ich passe auf dich auf. Am Morgen erwacht Elia und vor der Höhle, wo er schläft, landen Raben. Ach stimmt, da war ja was. Die Raben legen Brot und Fleisch vor die Höhle und Elia kann sich Essen zubereiten. Das geht eine Weile so und Elia merkt, Gott passt wirklich auf mich auf. Ich weiß, das fühlt sich im echten Leben an, wie mit Augen zu über die Autobahn zu laufen. Aber so ist es. Es läuft bitte niemand jemals über die Autobahn. Merken. Aber metaphorisch ist es genau so. Mach weiter. Vertrau. Nimm deinen Mut zusammen, trau dich, deine Muster zu überwinden. Trau dich so zu reagieren, dass du nicht wieder hinterher im Auto sitzt und denkst, oh, das hätte ich sagen sollen. Dein Lebenslos ist nicht, die gleichen Konflikt- und Scheiterschleifen immer und immer wieder zu fahren. Da ist einfach noch was, was du lernen oder lösen oder überwinden musst, sollst, kannst. Und der Frühling wird kommen. Du musst nicht für immer in der kalten Erde sitzen und davon träumen, wie es wäre in der Sonne. Lass deine wunden Punkte zum Wunderpunkt werden. Zum Ort, wo sich Leben entfalten und wachsen kann. Und wenn du nächstes Mal einen Raben siehst, erinnere dich daran, dass Gott dir schicken wird, wen er schicken wird. Dass er auf dich aufpasst, wenn du ihn lässt.